König ist, er ist Freund, er ist der Herrscher, er ist Gott. Und mein Thema heute ist der gekreuzigte Gott. Wir haben eine PowerPoint-Präsentation, die das so ein bisschen mit begleitet. Und ich denke, für dieses Thema ist es einerseits wichtig zu verstehen, also zu wissen, warum Jesus gestorben ist und dass er für uns gestorben ist. Es ist wichtig zu wissen, wer er ist, wer ist für uns gestorben. Andererseits denke ich, dass genau dieses Thema uns nochmal eine ganz wichtige Seite davon zeigen kann, wer er ist. Er ist der gekreuzigte Gott. Das ist ein Titel von einem Buch von einem deutschen Theologe. Und ich habe es jetzt einfach genommen, um zu zeigen, darum geht es heute. Das Kreuz ist irgendwas, was die meisten kennen. Viele kennen das, auch wenn die keine Christen sind. Die sehen das Symbol in Kirchen, auf Einrichtungen, Schmuck. Das ist ein geläufiges Symbol. Trotzdem denke ich, dass wenige wirklich verstehen, worum das geht. Als Christen kennen wir das auf alle Fälle. Ich denke aber, manchmal haben wir das so oft gesehen und vielleicht auch so oft gehört, dass wir sagen, ja gut, das Kreuz und vielleicht auch so eine Predigt über das Kreuz, habe ich schon gehört, abgehakt, weiß ich schon. Und ich denke, in beiden Fällen ist es heute eine Gelegenheit, das nochmal neu oder zum ersten Mal richtig klar zu haben, weil das ist nichts irgendwas, was wir mal gehört haben und dann irgendwie fertig abgehakt vorbei, aber was wir wirklich brauchen, immer vor Augen zu haben. In der Bibel ist Jesu Tod am Kreuz auch ein ganz, ganz zentrales Thema. In den Evangelien wird ganz viel Zeit dafür genutzt, genau darum zu reden. Und auch wenn Jesus ganz viele Sachen gemacht hat, die reichen würde, um ihn ganz berühmt zu machen, dann ist trotzdem sein Tod das, was das Wichtigste ist. Also Jesus ist am meisten berühmt für seinen Tod. Und auch Jesus selber betont es immer wieder. Häufig in Situationen, wenn er ganz tolle Sachen gemacht hat und alle sind begeistert und sagen, oh ja, unser König, das ist so toll, sagt Jesus, ich bin gekommen, um mein Leben zu geben. Man merkt es immer wieder in seinem Leben, dass er das bewusst war, das ist jetzt meine wichtigste Aufgabe. Ich bin gekommen, um zu sterben. Auch Paulus schreibt es in einer seiner Briefe, denn ich hatte mich entschlossen, bei euch nichts zu wissen, außer Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Ich habe mittlerweile 3 Kinder und vor ungefähr 1,5 Jahren habe ich angefangen, die Kinderbibel vorzulesen. Ich habe so ein bisschen darauf gewartet, weil bis zu diesem Zeitpunkt war mein ältester Sohn hauptsächlich interessiert in Autos, Busse, Züge, Eisenbahn, also alles, was so motorisiert ist. Und ich habe gemerkt, so jetzt Geschichten ist jetzt gerade gar nicht so wichtig. Ich dachte, aber wenn er mal eine Geschichte zuhört, dann kaufe ich ihm eine Bibel. Und der Zeitpunkt kam und ich ging zum Alpha-Buchhandlung und dachte, jetzt kommt die Bibel. Und das war aber wirklich so. Das war echt der Renner. Und ich habe all diese bekannten Geschichten vorgelesen, zu Arche Noah und David und Goliath und natürlich alles, was Jesus gemacht hat, auf dem Wasser gehen und Binde heilen und alles, was er gemacht hat. Aber die Geschichte, die am meisten Begeisterung auslöste, war, dass Jesus gestorben ist. Und ich denke, ein wichtiger Grund dafür ist, dass ich Ihnen das auch erklärt habe, warum er gestorben ist. Und zwar ist es so, der Kern von der Bibel, habe ich was vergessen? Ich habe den PowerPoint-Menschen nicht gesagt, dass es weitergeht. Gut, ich zeige jetzt erstmal das erste Bild hier, das Kreuz, genau. Ist irgendwie ganz geläufig und ist aber eigentlich eine ganz... Also einer der grausamsten Hinrichtungsmethoden, die es gibt. Und deswegen zeige ich hier diesen Galgen. Wer würde sich wohl einen Galgen um den Hals hängen? Einfach um uns ein bisschen bewusst zu machen, wir kennen das als dieses nette Kreuz und das sieht immer so schön aus, aber eigentlich ist es was eigentlich nicht so Schönes. Was habe ich jetzt noch vergessen? Genau, Kreuz nochmal, dass es ganz ein zentraler Platz hat. Und jetzt kommen wir zu der guten Nachricht. Genau. Aber damit es so eine richtig gute Nachricht für uns sein kann und werden kann, muss man einen Schritt zurückgehen und sich fragen, es gibt eigentlich ein Problem, was dazu führt, dass es am Ende eine gute Nachricht wird. Und jetzt komme ich zurück zu meinen Kindern. Und zwar an diesem Abend, als ich vom Kreuz erzählt habe, habe ich so angefangen, dass ich die Geschichte von Arche Noah gelesen habe. Ich dachte, habe ich schon oft gehört, aber es ist eine schöne Geschichte, machen wir jetzt nochmal. Kennen das alle, die ganzen Tiere in ein Boot und wieder raus und das mögen Kinder. Und an diesem Abend hatte ich aber wirklich das Gefühl, heute erzähle ich mal wirklich, was passiert ist. Man umgeht es manchmal so ein bisschen mit Kindern, dass alle Menschen gestorben sind. Das Wasser, das ist natürlich der weniger schöne Teil. Aber ich dachte, na, heute ist es dran, dass sie das verstehen wirklich, warum. Und das habe ich erzählt, die Menschen waren so böse, das ist auch so dieses erste Bild, die schlagen einander tot, die sind grausam miteinander. Und da habe ich gesagt, und weil sie so grausam waren und Gott wollte das nicht, musste eine Lösung dafür haben und er hat dieses Wasser geschickt und die Menschen sind alle gestorben. Und dieser Punkt ist wichtig, damit man den Rest versteht. Und da kommt so ein Wort, was wir vielleicht nicht mögen und manche sagen, das ist vielleicht ein bisschen altmodisch und man nennt es Sünde. Ich glaube, wir können weitermachen, Martin. Das Problem, genau. Und Sünde ist so ein Wort, kannst du noch kurz warten? Ja, okay, das haben wir doch eigentlich abgehakt. Wir sind doch jetzt eigentlich so weit gekommen, dass wir wissen, dass die Menschen eigentlich gut sind. Genau, das war mal Sünder und jetzt wissen wir, Menschen sind eigentlich gut und wir werden immer besser, die Menschheit. Das passt aber trotzdem nicht so ganz so, wie das ist in der Welt. Das kann man nicht zusammenbringen, aber Sünde haben wir doch eigentlich abgehakt. Obwohl, gut, wir lesen die Nachricht und wir hören von Sachen, auch Kindermissbraucher, Kriegen und so. Doch, vielleicht sagen wir, es gibt doch Sünder. Und vielleicht auch in meiner Nachbarschaft, aber das reicht dann. Und das ist halt so dieses Prinzip, man sieht vielleicht sehr schnell diese Sünde bei anderen, aber bei einem selber ist es schwerer. Und da gibt es noch ein cooles Bild. Die Sünde ist oft bei den anderen leichter zu erkennen als ein selber. Und die Bibel sagt es aber ganz klar, der Bibelvers, Martin, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Und zwar hat Gott wirklich die Menschen mit einer Herrlichkeit geschaffen. Das heißt, wir haben das größte Potenzial in dieser Schöpfung. Er hat uns zum Menschen gemacht in seinem Bild, die regieren sollten auf der Erde. Und diese Herrlichkeit haben die Menschen durch die Sünde verloren. Das war nicht nur so ein kleiner Fehler oder Fall, aber das war etwas, was schwerwiegend war, dass wir verloren haben. Wir werden einige Konsequenzen der Sünde anschauen. Die Folgen der Sünde. Einmal sagt die Bibel, dass es uns verunreinigt. Und zwar reicht ein schmutziger Tropfen, um ein ganzes reines Glas schmutzig zu machen. Und das ist wieder zu diesem Punkt, man sieht, die anderen machen Sünde und ich, ja, nur so Bissen, aber das ist eigentlich egal. Bissen ist genug, damit wir Gottes Heiligkeit verlieren. Und wir haben das jetzt in der Lobpreiszeit gehört, Gott ist heilig. Und wenn wir Bissen davon sehen oder verstehen, dann müssen wir das gar nicht mehr diskutieren mit Gott. So, ach, ich bin doch gut und du. Also das war jedenfalls für mich der Schlüssel. Ich hatte irgendwann so ein kleines Bissen davon verstanden, er ist heilig. Und das ist irgendwie, der Maßstab ist dort oben, bis zu den Sternen irgendwie so. Und unsere Sünden, okay, vielleicht hier und hier oder hier, aber das ist so egal irgendwie. Wir sind Sünder und wir brauchen eine Lösung für dieses Problem. Unrein zu sein hängt auch nicht so sehr mit äußerlichen Sachen an. Manchmal denkt man mit Sünde so, ah ja, ich mache jetzt ganz banal, ich habe vergessen, meine Oma anzurufen, das war blöd, das war ein Fehler oder sowas. So eine Sache, darum geht es nicht. Das hat viel mehr mit unser Herz zu tun. Und die religiösen Leiter zu Jesus Zeit, die haben sich sehr bemüht, um alles äußerlich richtig zu machen. Und genau diesen Menschen hat Jesus das ganz klar gemacht, dass Sünde etwas anders ist. Und er hat gesagt, von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen unrein. Also eigentlich muss man nicht erst überlegen, was habe ich so, das war mein Fehler, aber eher im Herzen sehen, was ist meine Motivation mit allem, was ich tue. Ist es immer nur das Beste für den anderen und so, oder bin ich eigentlich selber vielleicht ein bisschen das Mittelpunkt meines Lebens? Okay, vielleicht haben wir jetzt so verstanden, ja, Sünde ist ein Problem, dann höre ich lieber auf. Hat jemand das schon versucht? habe verstanden, das war jetzt nicht gut, dann höre ich auf. Oft ist das der Punkt, wenn man merkt, so, das war gar nicht so einfach aufzuhören. Und das ist so der zweite Punkt. Die Sünde, die übt ganz schön Kontrolle über uns. Und hier ist es manchmal in äußerlichen Sachen einfacher zu erkennen, wenn wir über Drogen, Alkohol, Pornografie, solche Süchte, die vielleicht äußerlich sehr sichtbar sind, verstehen wir das, ja? Das hat Macht und das ist nicht so einfach loszukommen. Aber das Gleiche gilt für Sachen, die auch eher innerlich sind. Verhaltensmuster, Denkmuster. Wenn man versucht, da aus eigener Kraft rauszukommen, merkt man das oft erst, dass das hat irgendwie einen Griff über mich und ich schaffe es nicht, alleine rauszukommen. Verhaltensmuster wie Wutanfälle, Eifersucht, Arroganz, Stolz, Tratschen, was auch immer. Gut. Dritter Punkt. Es hat hohe Kosten. Kann man jetzt auch wieder mit diesen Süchten, wie ja, wenn man von Sachen süchtig ist, sehen, das hat hohe Kosten. Man bezahlt einen hohen Preis dafür, um sich kaputt zu machen eigentlich. Das gilt aber auch für innerliche Sachen. Man bezahlt oft einen hohen Preis für etwas, was einen eigentlich nichts bringt und gefangen hält. Und ich würde jetzt einfach von mir so sagen, was ist mit Sachen wie, man sucht immer Anerkennung und Lob von Menschen. Jesus hat da auch ganz klar gesagt, wenn ihr nur Ehre von Menschen sucht und nicht von Gott sucht, wie sollt ihr dann Gott gefallen? Also auch eine Sünde, wenn man das jetzt so als das Wichtigste hat. Und da habe ich für mich auch mal gedacht, was für einen Einsatz macht man manchmal, um Menschen irgendwie zu beeindrucken oder zu gefallen. Die Kosten sind hoch und das bringt eigentlich nichts. Und die Bibel sagt dann, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist sozusagen das Endgültige von Sünde. Und mit Sachen, die wir tun, die uns kaputt machen, merken wir das schon jetzt auch, wenn man darin bleibt, dann verliert man eigentlich auch die eigene Identität. Man macht was anderes mit dem Leben, als was Gott für uns bestimmt hat. Also die Kosten, das zu tun, was Gott nicht gesagt hat, die sind hoch für uns. Die letzte Konsequenz ist, dass wir auch von Gott getrennt sind. Die Bibel sagt, dass die Sünden trennen uns von Gott. Wir reden jetzt erstmal viel über Sünde. Man kann sagen, ach, warum machen wir das jetzt? Aber ich denke, es ist wichtig zu verstehen, was wir ohne Jesus sind, bevor wir verstehen können, wie wichtig und wie gut es ist mit Jesus. Und als ich diese Geschichte meinen Kindern erzählt habe, gerade mein Ältester, die Tochter war dann irgendwie 2, also für sie war das dann erstmal ein bisschen egal, aber er war schon 4 und hat mich ganz ernsthaft angeschaut und gesagt, Mama, müssen Kinder auch sterben, wenn sie böse sind? Und ich habe einfach gemerkt, irgendwas hat er jetzt kapiert. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass ich auch die Geschichte lesen kann, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Und ich denke, wir müssen auch zu diesem Punkt kommen, dass wir diese Ehrfurcht haben und uns fragen, was mache ich jetzt mit diesem Problem? Ich komme jetzt eigentlich nicht selber daraus. Ich möchte noch eine Geschichte aus der Bibel vorlesen. Und zwar war Jesus mal zu Besuch bei einem von diesen religiösen Leitern, ein Pharisäer. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an seine Füße heran und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was sie für eine sündige Person ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. 2 Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er Da ließ er sie ihnen. Was meinst du, welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Vielleicht bist du heute an dem Punkt, wo du sagst, ja, ich brauche jemanden, der mir meine Sünden vergibt. Ich sehe das, ich kann es nicht alleine regeln. Oder du bist an dem Punkt und sagst, ja, ich bin so dankbar, dass Jesus mir auch meine Sünden vergeben hat und rein gemacht hat, so wie diese Frau. Ich bin ihm wirklich dankbar. Ich muss ehrlich sagen, viele Jahre, wenn ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich eher gedacht, wie schade eigentlich, sie konnte ihn so sehr lieben, weil er sie so viel vergeben hat. Und ich habe eigentlich nicht so vieles, was er mir vergeben konnte. Irgendwie so, das wäre doch, da kann ich ihn doch eigentlich vielleicht nicht so viel lieben. Und ich muss da ehrlich sagen, seitdem ich mich bekehrt habe, habe ich eigentlich immer mehr verstanden, wofür Jesus mich alles vergeben hat. Und das ist nicht das Problem, dass wir nicht genug gesündigt haben, dass wir nicht geliebt konnten, aber eher, dass er uns es zeigen kann und wir haben alle die Chance, diese Dankbarkeit zu haben. Also gerade die Pharisäer hat Jesus ganz vieles, also wenn die das nicht selber verstanden hat, hat er denen viele Möglichkeiten gegeben zu sehen, dass die das auch brauchen. So, wir können alle, wie diese Frau, kommen und sagen, danke, danke, dass du wirklich die Lösung bist für mein Leben und vergeben kannst. Und diese Lösung, die kann man auch in ein Wort ein bisschen zusammenfassen, die nächste Folie. Die Stellvertretung Gottes. Er ist in unsere Stelle gestorben. Das ist halt, was ich meinem Kind da auch erzählt habe. Die mussten sterben, weil die gesündigt haben. Das müssen eigentlich alle Menschen. Wir müssen sterben, weil wir sündigen. Aber Gott hat eine Lösung. Jesus ist für uns gestorben. Er ist in unsere Stelle gestorben. Das Ergebnis davon ist, dass mein Sohn dann zu meinem Mann gerannt hat und weißt du was? Er ist gestorben, wir können leben. Also seitdem weiß Benjamin das auch, dass Jesus gestorben ist, damit wir leben können. Und auch übrigens der ganze Kindergarten und alles sonst, dass die Erzieherin ist auch zu mir gekommen und Philipp erzählt dir alles. Und sie war aber wirklich interessiert, ja, und hatte ich natürlich auch die Möglichkeit. Andere Erzieher haben ihnen aber erzählt, dass es vielleicht doch wieder mit so einer Wiedergeburt und so auch Möglichkeiten gibt, aber konnten wir schnell klären. Also nur gezeigt, diese Lösung, die ist wirklich genial. Und die Stellvertretung Gottes, ich werde einfach mal ein Bild zeigen. Erstmal kommt ein Bibelvers. Und zwar, er hat unsere Sünden mit seinem Leib auf dem Holz getragen. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Und ich habe ein Bild mitgenommen von einem Film, der, ich finde, das ist ein Film, der sehr gut uns vor Augen führt, etwas davon, was Jesus gelitten hat am Kreuz. Du kannst es dran machen, Martin. Ich dachte, ich werde heute gar nicht so viel mehr dazu sagen, aber ich dachte, vielleicht können wir mal kurz einfach stilles sein, das anschauen und Gott fragen, Jesus, zeig mir nochmal einfach, was hast du für mich gemacht und was beinhaltet das? Okay, da kannst du eins weitermachen, das wär's mal. Und jetzt kommt ein bisschen der interaktive Teil, weil ich weiß doch, dass viele von euch schon wissen, warum er gestorben ist. Und ich möchte einfach, dass wir das ein bisschen zusammentragen, ein paar Punkte. Einfach sag mal laut, was bedeutet Jesu Tod am Kreuz für dich? Was hast du dadurch empfangen? Was weißt du, hat er für uns gegeben dadurch, dass er gestorben ist? Einfach mal laut sagen. Vertrauen. Vergebung. Hoffnung. Leben. Neue Perspektive. Heilung. Beziehung. Mit Gott und Menschen. Ewiges Leben. Freiheit? Okay. Gnade. Neue Gesinnung. Geborgenheit. Kraft und Stärke. Ich möchte jetzt vier Aspekte ein bisschen verdeutlichen mit einer kleinen Illustration. Ich brauche drei Freiwillige. Ihr müsst nichts Großes machen, ich sage alles. Eins, zwei, drei. Petra, danke. Man muss kein Schauspieler sein. Ja, du bist so der Standard, ja. Das ist gut. Noch jemand? Man möchte Jesus spielen. Nee, nicht so gesagt. Ja, komm, Martin. Ah, du bist Jesus, das ist toll, oder? Okay, Jesus darf hier rüber. Und Marc, du bist der Mensch. Genau, du kannst dich hier mal hin, du bist ein bisschen gebückt, weil du bist der Mensch, der gesündigt hat und jetzt noch keine Lösung hat. Genau. Und du darfst sozusagen die Macht des Bösen sein oder der Böse. Und du darfst ein bisschen in den Griff haben, ja, wie auch immer, hier die Kontrolle ausüben. Aber mehr musst du nicht tun, ja. Gut. Und unser erster Punkt war, dass die Sünde uns unrein macht. Und das Tolle ist, dass Jesus uns rein macht. Und Jesus darf jetzt mal ein reines Herz, weil es innerlich ist, den Markt geben, sagen, er ist am Kreuz gestorben. Ich arbeite viel im Kinderdienst, ja, also habt Gnade mit mir, wenn das jetzt ein bisschen zu viel in diese Richtung geht, aber das war mir jetzt einfach so vor Augen. So kann man sich das auch als Erwachsener merken. Und eine Bibelstelle dazu. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, ja, dann betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und wir haben darüber gesprochen, das ist nicht hauptsächlich äußerliche Sachen, hat was mit unser Herz zu tun und er gibt uns ein reines Herz, ein neues Herz. Das ist auch übrigens ein großer Unterschied, wie Gott vor Jesus Sünden vergeben hat. Da wurde die Sünden vergeben dadurch, dass Blut von Tieren die Sünden irgendwie überdeckt haben und es steht, dass Jesus Blut aber wirklich uns reinigen kann, wirklich von innen uns wirklich reinmachen kann, ein für alle Mal. Dann haben wir das Problem, dass er noch ein bisschen gefangen ist hier und die Sünde macht uns zu Sklaven und Jesus macht uns frei. Die Macht der Sünde und die Macht der Finsternis ist durch seinen Tod gebrochen und darfst dir jetzt was einfallen lassen, wie du ihn befreist. Ja? Aber erstmal, er darf noch sitzen bleiben. Warte mal, du darfst jetzt sozusagen die Bindung erstmal lösen. Ja? Er ist frei. Danke, Petra. Mehr weiß nicht. Okay, der zweite Punkt. Es gibt uns Freiheit. Genau, Martin, kannst noch. Der dritte Punkt. Durch seinen Tod sind wir gerecht geworden. Durch die Sünde sind wir schuldig geworden und wir haben keine Möglichkeit, das selber zu bezahlen. Die Schuld ist zu groß und Jesus spricht uns frei. Und ich dachte, wir illustrieren das dadurch, dass du ihn einfach aufrichtest und sagst, deine Stellung vor Gott ist wiederhergestellt, aufgerichtet. Genau. Und der letzte Punkt. Ich wollte dazu sagen, dass wir gerecht sind in ihm. Das ist ein von den ersten Punkten, die mich so begeistert hat, als ich mich bekehrt habe. Ich habe richtig gemerkt, wie auch diese Scham irgendwie weggegangen ist. Und ich dachte, ich kann wirklich Gott in den Augen schauen. Ich kann meine Mitmenschen in den Augen schauen, weil es geht nicht darum, was ich jetzt falsch gemacht habe oder nicht. Aber Jesus ist für mich gestorben und er befreit uns von dieser Scham und von dieser Schuld. Und das ist eine tolle Offenbarung. Ja, und der vierte Punkt ist, dass er die Beziehung mit Gott wiederherstellt. Und du kannst ihn sozusagen mit in dein Reich nehmen. Und das nächste Bild können wir noch dazu zeigen. Genau, er macht uns zu seinen Kindern, zu Königskindern, setzt uns eine Krone auf den Haupt. Dankeschön. Und für diesen Abend lag mir noch eine Sache sehr auf dem Herzen. Die Bedeutung vom Kreuz, dass es uns seine Liebe zeigt. Dass es wirklich ein Liebesbeweis ist. Dass es ein unvergleichlicher Ausdruck für Liebe ist, die Gott zu uns hat. Und auf Norwegisch gibt es ein Lied und so übersetzt heißt es in einer Strophe: Liebe nagelte dich zum Balken am Kreuz und nicht die Nägel in deinen Händen. Und ich denke, das ist ein Punkt, wozu wir immer wieder zurückkehren können, wenn wir uns fragen oder unsicher sind, ja, liebt er mich wirklich? Jetzt ging vielleicht irgendwas schief oder ich habe es nicht ganz richtig gemacht, so liebt er mich wirklich? Und in der Bibel steht es ganz klar, er liebt mich und der Beweis dafür ist, er ist für mich gestorben. Wir müssen nicht dran zweifeln. Könnt euch diese Bibelstelle merken, 1. Johannes 4, 9 bis 10. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld freizusprechen. Also diese Liebe ist ein Geschenk und diese Bibelstelle, ich bin immer wieder zurückgekehrt zu dieser, er liebt mich, ich weiß es, weil er gestorben ist für mich. Und wir haben noch ein Bild von einem Geschenk, ja. Das ist ein Geschenk und es bleibt ein Geschenk. Wir müssen einfach aufpacken, diese Schleife fand ich so schön, da kann man einfach ziehen und dann ist es offen. Das ist ein Geschenk für uns und noch die letzte Folie ist eine Bibelstelle, die wir mal angefangen haben und das wollen wir die zu Ende lesen. Die letzte. Alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, wir sind gerecht, ja, in ihm, beruht auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Es ist ein Geschenk und es bleibt ein Geschenk. Ich wollte noch kurz von mir erzählen, ich bin aufgewachsen mit diesem Wissen in dem Sinn, also ich bin jetzt nicht aufgewachsen wie wir, so schließlich christliche Gemeinde, aber so von der Kirche hatte ich das gehört und dass er gestorben ist und das war eigentlich schon alles klar. Theoretisch so für alle Menschen und Gott hat mich aber so in meine frühe Jugend, hat er sehr an mich gearbeitet, erzähle ich das, damals habe ich so gedacht, ich suche es sehr und ich habe gesucht, so der Sinn des Lebens, ich habe Bücher in der Bibliothek gelesen über Philosophie und Religion und wollte überhaupt wissen, wie das ist und dort habe ich auch ein paar christliche Bücher, gab es in der staatlichen Bibliothek, gefunden, die darum gingen, dass es wirklich möglich ist, mit diesem Gott zu leben, also das war für mich was Neues, bis jetzt war das so wie so eine Tradition, die man hatte, aber dass Gott wirklich lebendig ist und ich habe selber angefangen zu beten, ich habe ihn erlebt und ich habe mich für ihn entschieden und eigentlich erst kurz danach, ich habe halt auch wieder gebetet, dann habe ich wieder dran gedacht, dass er gestorben ist und das wurde mir dann klar, denn hätte er das nicht gemacht, dann hätte ich keine Hoffnung gehabt. Das habe ich bis dann nicht verstanden. Ich dachte, ich war ein braves Mädchen, ja, ich hatte nicht so viel mit mir geschimpft. Ich habe drei Brüder, die haben das immer abgekriegt, nicht alle, aber ne, ich hatte immer so diesen Eindruck, ich mache das richtig und ich bin gut, manchmal ein paar Fehler, aber sonst ist eigentlich alles super. Und das war so der Anfang, dass Gott das gezeigt hat, dass wir sind alle genauso hoffnungslos verloren, wenn Jesus das nicht für uns gemacht hätte. Und ganz zuletzt möchte ich noch eine Illustration zeigen. Jetzt brauche ich vier Freiwillige. Wenn ihr dachtet, das war fertig, muss man auch nicht so viel mehr tun. Oh. Ja, komm. Jetzt komm. Ne, wer habe ich gesehen? Ja, mach gerne. Es ist nur ein bisschen stehen und was tun. André hat gesagt, wir müssen das integrativ machen. Ja? Komm mal mit. Na, interaktiv, genau. Deswegen binde ich euch jetzt mit ein. Danke, genau. Also, meine Frage ist zu wissen, welche Position, Stellung kann man eigentlich so zum Kreuz einnehmen? Kannst du das Kreuz sein? Einfach stehen hier bei mir. So, genau. Also, du bist nach vorne vielleicht. Genau, du bist das Kreuz. Da könnt ihr jetzt auch mitdenken, wie kann ich mich jetzt zum Kreuz verhalten? Vielleicht gebe ich doch die Antwort. Was ist möglich? Wie bitte? Ja, das ist möglich, genau. Ich dachte, davor kommt vielleicht der Punkt, man hat es noch gar nicht gesehen, ne? Also man hat noch nicht davon gehört, genau. Und dann, wenn man das aber sieht, okay, du siehst es jetzt. Ja, wisst ihr, stehen hier und wissen, ach, du siehst es, das heißt, du hast jetzt gehört und weißt, dass das die Lösung ist und ich brauche das eigentlich. Und man kann es aber ignorieren, ne? Du kannst dich einfach mal umdrehen und einfach zeigen, wie, das muss doch reichen, was ich geschafft habe, oder? Ich brauche doch eigentlich nicht das, diese Hilfe. Andere Möglichkeit ist natürlich, man ignoriert es nicht und geht zum Kreuz. Ja, du darfst jetzt zum Kreuz gehen. Vielleicht schaffst du dich zu knien noch? Geht das noch, Sarah? Genau. Also sie kommt zum Kreuz und ist jetzt erstmal begeistert und nimmt es an. Dankbarkeit. Und dann, das ist jetzt ein bisschen ein Experiment, ja. Ich habe es so überlegt, Martin, genau. Du bist jetzt auch eigentlich am Kreuz angekommen. Siehst es, nimmst es an. Ja, kannst noch stehen bleiben. Ja, hier, also war am Kreuz, du bist am Kreuz gekommen. Hast es gesehen, toll, dankbar, das Christ geworden sozusagen. Und dann, wir sind doch aber so im Zeitalter der Innovation, Erfolg durch Weiterbildung und das muss eigentlich weitergehen, ne? Und zwar, okay, jetzt hast du das Kreuz abgehakt in deinem Leben, ne? Ich muss so reden. Wir gehen mal weiter, ne? Das muss so jetzt weitergehen, ne? Ich gehe weiter, okay. Und da habe ich so überlegt, ja, ist das nicht auch vielleicht möglich? Man hat es mal so richtig angenommen, aber dann denkt man so, jetzt muss ich so guter Christ sein, ne? Weiterbildung. Jetzt muss ich das so selber schaffen und der hat auch so viel gemacht für mich. Jetzt muss ich das und vielleicht auch noch ein bisschen besser. Das denkt mir vielleicht nicht, aber. Und das wollte ich jetzt nur so pointieren: diese Selbstgerechtigkeit, das geht eigentlich nicht und das brauchen wir nicht, sondern du kannst mal wieder zurückkommen. Ich nenne das jetzt Selbstgerechtigkeit, ja. Irgendwie ist so in der Bibel das Kreuz nicht nur so eine Durchgangsstation, aber eher so eine Endstation. Und das heißt nicht, dass es nichts mehr mit uns passiert, aber ich dachte, du stellst dich mal hinter ihn. Und da steht aber in der Bibel, wir sind mit ihm gestorben und wir sind mit ihm auferstanden. Unser Leben ist in ihm geborgen. Also irgendwie dieses Kreuz, das soll da bleiben, ja. Und er ist unser Retter, Heiler, Befreier und so weiter und er bleibt es auch. Und wir müssen nicht, nachdem wir zu ihm gekommen sind, dann irgendwie dieser Erfolg durch Weiterbildung in dem Sinn. Ne, wir sollen reif werden, aber das werden wir auch nur, wenn wir dort bleiben und in ihm bleiben und wirklich das als Mittelpunkt in unser Leben haben und immer darauf vertrauen, dass das ja unsere Hoffnung und unsere ja, Rettung ist. Danke, das war jetzt auch der Schluss.